Eine der schönsten Grüße für einen Redner, meine ich, ist, wenn er am ersten Abend begrüßt wird, wie ich es heute Abend wurde. Wir freuen uns auf das Wort. Das macht Mut. Das Wort, das ich in diesen Tagen weitergeben möchte, hat mit geistlicher Gesundheit zu tun. Gott hat den Menschen nach zwei Seiten hin geschaffen. Demzufolge hat er, wie die Bibel es sagt, einen inneren und einen äußeren Menschen. Er ist also zweierlei. Seit dem Sündenfall aber gibt es Krankheit. So wie nun der äußere Mensch krank sein kann, so kann auch der innere Mensch krank sein. Und so wie der äußere Mensch Gesundheit braucht, so braucht es auch der innere Mensch. Selbstverständlich ist weder das eine noch das andere. Fragen beschäftigen uns oft als Christen, wie zum Beispiel, wie kann ich wissen, ob ich geistlich gesund bin oder nicht? Wann ist man denn geistlich gesund? Was heißt es? Oder wie bleibt man geistlich gesund? Heute Abend möchte ich beginnen mit der Frage, was sind denn die Züge geistlicher Gesundheit? Was gehört dazu, dass man geistlich gesund ist? Nicht zuerst die Frage, wie wird man gesund oder wie bleibt man, sondern was ist das? Geistliche Gesundheit. Welche Eigenschaften kennt sie? Welche sind die Züge der geistlichen Gesundheit? Zuallererst ist zu nennen etwas, das für uns, wenn wir schon einige Zeit Kinder Gottes sind, sehr selbstverständlich ist bzw. geworden sein mag. Und das ist der Glaube. Wenn ein Christ glaubt, dann stelle gesund. Aber so schnell will ich das Thema nicht erledigt haben. Darüber möchte ich einige Zeit sprechen. Der Glaube gehört zur geistlichen Gesundheit. Hier ist gemeint der Glaube, den man vollzieht, und nicht der Glaube, den wir als Inhalt meinen. Zum Beispiel hören wir oft, wenn wir Zeugnis ablegen bei den Nachbarn oder am Arbeitsplatz, dann kommt sehr schnell der Einwand, ich habe meinen Glauben. Oder ein anderer mag sogar sagen, das mit dem Glauben, das ist mir egal. Er hat nichts dafür übrig. Da heißt Glaube das, was man sonst glaubt. Aber darum geht es hier nicht. Übrigens, die Heilige Schrift gebraucht das Wort Glauben selten in diesem Sinne. Und das macht es ein wenig schwierig, manchmal das Wort Glauben von der Schrift her zu besprechen, weil heute meistens unter Glauben der Inhalt dessen gemeint ist, das zum Glauben gehört. Das heißt, man glaubt etwas und dieser Inhalt oder dieses, was man glaubt, das nennt man Glauben, wie zum Beispiel ein Glaubensbekenntnis. In der Schrift aber heißt Glauben etwas tun. Glauben ist eine Tätigkeit. Und davon ist hier die Rede. Ich lese einige Verse aus 1. Thessalonicher 3, zuerst Vers 2. 1. Thessalonicher 3, Vers 2 und dann noch einige Verse aus diesem Kapitel. Paulus erzählt den Thessalonichern, wie es ihm ergangen ist, als er so schnell von Thessalonich weichen musste. Unter anderem sagt er, und wir schickten Timotheus, unseren Bruder und Gottesdiener und unseren Mitarbeiter, an der guten Botschaft Christi, euch zu festigen und euch zuzureden in Betreff eures Glaubens. Jetzt müssen wir ein wenig überlegen, uns Vorstellungen machen. Was ist die Situation hier? Wovon spricht Paulus, beziehungsweise woran denkt er, wenn er hier von Glauben spricht? Da müssen wir daran denken, dass Paulus noch vor kurzer Zeit in Thessalonich war und dort evangelisiert hatte. Und das war das erste Mal, dass das Evangelium in dieser Weise nach Thessalonich gekommen war. Vielleicht war irgendein Christ einmal auf der Durchreise dort gewesen, aber das Evangelium hatte dort nicht so Fuß gefasst, dass es dort eine Gruppe von Gläubigen gab. Paulus war der Erste, der so verkündigte, dass Menschen zum Glauben kamen und eine Gruppe von Christen, die in der Schrift Gemeinde genannt wird, zustande kam. Aber er war nur einige Wochen dort. Wir wissen nicht, wie lange. Es ist fast unmöglich festzustellen, genau wie lange er dort war. Wenn Lukas von 3 Sabbaten spricht, dann genügt uns das nicht, wirklich festzustellen, wie lange er sich dort aufgehalten hatte. Aber es war nicht sehr lange. Wissenschaftler oder solche, die die Schrift wissenschaftlich studieren, meinen, es könnten höchstens 3 Monate gewesen sein. Möglicherweise, vielleicht doch wahrscheinlicherweise, nur einige Wochen, vielleicht 3 oder 4 Wochen. Aber es waren manche zum Glauben gekommen. Aber wenn es auch 3 Monate waren, der älteste Christ ist dann etwa 3 Monate alt, möglicherweise. Das ist ein junger Christ. Und jetzt muss Paulus durch einen Aufruhr, der angezettelt war, schnell aus der Stadt. Und er verkündigt inzwischen noch in Beröa, geht dann aber bald weiter nach Athen und versucht unterwegs einige Male doch zurückzukommen nach Thessalonich, aber es ist ihm nicht möglich. Und dann erzählt er in diesem Brief, wie er dann Timotheus geschickt hat. Und der ist durchgekommen, den haben sie reingelassen. Timotheus kommt dann aber bald zurück und gibt einen Bericht seinem Chef, dem Apostel Paulus. Und jetzt schreibt Paulus und erzählt von seinen Gemütswallungen, von seinem inneren Vorgehen, von seinen Sorgen, weil es sich doch um sehr junge Christen handelte. Und er wusste nicht, ob sie stehen bleiben würden, ob sie standgehalten hätten. Das konnte er nicht wissen, bis Timotheus zurückkam mit dem Bericht. Und dieser Bericht hat ihn aufgerichtet. Denn er war doch ziemlich unten. Denn er sagt, als Timotheus uns den Bericht gab, dann bin ich wieder aufgelebt. Mit anderen Worten, sein Geist war zum Teil gestorben. Das heißt, er litt unter dieser Besorgnis um das geistliche Wohl der jungen Gläubigen in Thessalonich. Und jetzt die Frage. Wenn Paulus wissen will, geht es diesen jungen Christen wohl oder nicht? Welches Kriterium setzt er an? Wonach fragt er? Lesen Sie die Bibel? Er mag daran gedacht haben, aber das erzählt er hier nicht. Beten Sie? Davon ist nicht die Rede. Wonach fragt er? Nach Ihrem Glauben. Das ist nämlich der Schlüssel für alles andere. Und wenn wir auch weiter andere Kriterien nennen werden, so wird dieses bleiben. Der Glaube, das Vertrauen ist der Schlüssel zum ganzen Ergehen im Glaubensleben. Deshalb nennen wir es auch Glaubensleben. Glaube ist das Zentrum, das Wichtigste, die Grundlage. Vers 5. Deswegen, da ich es nicht mehr länger ertrug, schickte ich auch einen zurück, um über euren Glauben zu erfahren. Ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen wäre. Wenn sie nicht mehr geglaubt hätten, dann wäre seine Arbeit in seinen Augen vergeblich gewesen. Sie möchten im Vertrauen an Jesus festgehalten haben. im Vertrauen zu Jesus an ihm festgehalten haben. Verse 7 bis 10. Deswegen, Brüder, wurden wir auch in aller unserer Bedrängnis und Not getröstet. Wenn Paulus dieses Wort gebraucht, getröstet oder trösten, dann denkt er an mehr als nur ein Trostwort, sondern dann denkt er an das ganze Gebiet des Aufgerichtetwerdens. Wie immer das geschieht, das ist eine andere Frage, aber er wurde wieder innerlich aufgerichtet. In seiner Bedrängnis und Not wurde er getröstet über euch durch euren Glauben, weil wir nun leben, wenn ihr feststeht im Herrn. Festzustehen heißt, festzuhalten im Vertrauen an Jesus Christus, mit ihm weiter zu rechnen. Denn was für einen Dank können wir Gott in Bezug auf euch bringen? Ob aller Freude, mit der wir uns euretwegen freuen, vor unserem Gott? Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, euer Gesicht sehen und die Mängel eures Glaubens ergänzen zu dürfen. Immer wieder erwähnt er dieses Schlüsselwort. Es geht in geistlicher Gesundheit, bei der geistlichen Gesundheit der Thessalonicher, um ihren Glauben. Ich will jetzt nicht, wollte nicht, eine Definition von Glauben geben. Es muss aber zwischendurch festgehalten werden, dass Glauben eigentlich Vertrauen auch ist. Im Grunde ist Glauben nach der griechischen Bedeutung des Wortes ein Überzeugtsein. Es kann auch Treue heißen, aber das ist auch eine Art von Vertrauen. Es geht also im Grunde um Vertrauen aufgrund der Überzeugung. Der Glaube des Christen, wenn er gesund ist, geht nun in mehrere Richtungen zu gleicher Zeit. Und jetzt wollen wir uns mit den verschiedenen Zweigen des Glaubens ein wenig befassen. Welches sind jetzt die Richtungen des Glaubens? Zuerst sprechen wir von Gottvertrauen. Die erste Richtung des Glaubens geht nach oben. Es gibt noch andere Richtungen. Aber das ist die allererste Richtung. Was bedeutet es, auf Gott zu vertrauen? Was heißt es, wenn ein Christ an dieser Stelle gesund ist? Was heißt das, wenn er Gott vertraut? Wenn er Gott glaubt oder an Gott glaubt? Wie äußert es sich, Gott zu vertrauen? Wer Gott vertraut, tut wenigstens viererlei. Einmal, wenn man glaubt, dann glaubt man den Aussagen Gottes. Gott zu glauben oder an Gott zu glauben, heißt dem zu glauben, dass er gesagt hat. Wenn der Glaube des Christen gesund ist, dann glaubt er dem, dass Gott gesprochen hat. Einige Schriftstellen. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem, dritter Fall, nicht an den, sondern dem glaubt, der mich sandte. Nicht zu schnell dieses Überlesen oder Übersprechen und dann hinter sich bringen. Noch einmal die zwei, die gehören zusammen. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Wieso nicht mein Wort glaubt? Warum dem glaubt, der mich sandte? Was hat das mit seinem Wort zu tun? Weil das Wort, das er sagt, das Wort dessen ist, der ihn sandte. Und wenn man seinem Wort glaubt, dann glaubt man dem, der Jesus sandte. Wer mein Wort hört und dann diesem Wort Glauben schenkt, weil er glaubt, dass Gott, der Vater, Jesus sandte. Mit anderen Worten, das zu glauben, was Jesus gesagt hat, hängt damit zusammen, wer Jesus ist. Ist er integer? Ist er überhaupt glaubwürdig? Bevor man etwas glauben kann, was jemand sagt, muss man wissen, wer ist das denn, der gesprochen hat? Ist er glaubwürdig? Wenn mir irgendjemand auf der Straße etwas erzählt, dann glaube ich nicht ohne weiteres. Ja, es könnte möglich sein, aber wer sind Sie? Oder ich erkundige mich bei anderen, wer ist das denn, der diese Sachen da erzählt? Paulus musste in Athen auch glaubwürdig werden. Zunächst, bei allem Neuen, was dort erzählt wurde auf dem Marktplatz, hatte man nicht so schnell Glauben, Vertrauen. Da wurde viel erzählt. Aber mit der Zeit hat man gemerkt, dieser Mann hat doch etwas zu sagen. Jesus sagt, ich bin vom Vater im Himmel gesandt worden. Und wenn jemand das glaubt, und dann das glaubt, was ich sage, weil ich vom Vater gesandt worden bin. Mit anderen Worten, an Jesus zu glauben, an seine Person, heißt, das zu glauben, was er sagt. Johannes 6, Verse 29 und 30. Johannes 6, 29 und 30. Jesus antwortete und sagte zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er sandte. Übrigens, wenn hier von einem Werk Gottes gesprochen wird, dann müssen wir verstehen, wie dieser Ausdruck Werk Gottes hier gemeint ist. Gemeint ist nicht das, was Gott tut. Es ist nicht sein Werk, von dem hier gesprochen wird, sondern es ist das Werk, das Gott verlangt vom Menschen. Das Werk Gottes, das hier gemeint ist, ist das Werk, das Gott im Himmel vom Menschen erwartet. Was erwartet, was für ein Werk, was für ein Tun, welche Tätigkeit erwartet Gott vom Menschen? Jesus sagt es hier. Das ist das Werk Gottes, das er von euch erwartet, dass ihr an den glaubt, den er sandte. Da sagten sie zu ihm, die haben das gut verstanden. Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir es sehen und dir glauben? Sie wollen wissen, haben wir genügend Grundlagen? Haben wir genügend Grund, um dieses zu tun, was du von uns erwartest? Wieder ist die Frage, wer ist Jesus? Jesus rügt sie aber eigentlich im ganzen Zusammenhang, weil sie unnötigerweise nach mehr Grund fordern, weil sie schon genügend Grund haben, ihm zu glauben. Sie sind eigentlich unglaubend, ungläubig. Aber hier merken wir wieder, dass es darum geht, das zu glauben, was Jesus sagt, wenn man an ihn glaubt. Eine weitere Stelle, Römer 1, 16 und 17. Römer 1, Verse 16 und 17. Ich schäme mich der guten Botschaft Christi nicht, denn sie ist Kraft Gottes zur Rettung einem jeden, der glaubt, dem Juden zuerst wie auch dem Griechischen. Denn die Gerechtigkeit Gottes wird darin enthüllt, aus Glauben zum Glauben, so wie geschrieben steht, aus dem Glauben wird der Gerechte leben. Die Tätigkeit des Glaubens muss immer einen genügenden Gegenstand haben. Wenn der Glaube gesund sein will, dann muss der Gegenstand dessen, dass man glaubt, gesund sein. Das heißt, es geht um das, was wir glauben oder dem wir vertrauen, bei der Gesundheit des Vertrauens selbst. Das Vertrauen ist nicht nur gemessen am Grad der Zuverlässigkeit oder des Verlassens, sondern ist auch dadurch gemessen, was ist das denn, was ich glaube? Wenn wir einer Nachricht Glauben schenken, die nicht stimmt, dann ist dieses Vertrauen krank. Das Vertrauen selbst mag sehr gesund sein und heiter, ja? Aber die ganze Sache ist ungesund, weil ich einer Lüge glaube. Worum geht es hier? Was ist der Gegenstand des Glaubens hier? Das Evangelium, die gute Botschaft. An Jesus zu glauben, heißt, seiner Botschaft Glauben zu schenken. Ausglauben, das heißt, es kommt daraus, dass man dem Evangelium glaubt und dann geht es weiter. Das Evangelium bleibt immer Gegenstand des Vertrauens des Christen. Es geht also hier wieder um den Gegenstand oder um die Botschaft. Es geht um das, was Gott gesagt hat, denn die Botschaft des Evangeliums ist seine Botschaft, die er gesprochen hat. Das heißt, gesund zu sein im Glauben heißt, dem zu glauben, was Gott gesagt hat, der Botschaft Gottes Vertrauen zu schenken. Und da muss man sich immer wieder fragen, in welchem Maße vertraue ich noch dieser Botschaft? Oder bin ich geneigt, Fragen aufkommen zu lassen an der Zuverlässigkeit der Botschaft? Und denken wir nicht, dass wenn wir ältere Christen sind, dass das selbstverständlich ist. Denn wer durch die Prüfungen der Zeit hindurchgegangen ist, der muss zugeben, dass man beim Lesen der Bibel immer wieder auf Fragen stößt. Ja, Herr, kann das denn wirklich so sein? Kann ich mich wirklich darauf verlassen? Kürzlich kam ich unter großen Druck. Und da las ich eine Geschichte, das war eine interessante Geschichte in irgendeinem Buch. Aber diese Geschichte ließ mich doch denken an die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht und dass er zuverlässig ist. Das heißt, sie wurde der Anlass dafür, dass etwas in mir aufgedeckt wurde, aufgerollt wurde. Und dann musste ich unter Tränen Buße tun und sagen, Herr, du bist vertrauenswürdig. Wissen Sie, wenn man für andere betet und nichts geschieht, Jahr aus, Jahr ein, dann kann man sich fragen, wo ist Gott, nicht wahr? Dann ist der Glaube geprüft. Stimmt das noch, dass Gott Gebete hört? Unser Glaube wird immer wieder geprüft, ob wir das meinen oder nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass unser Vertrauen zu Gott gesund bleibt und nicht angekratzt ist. Es geht in erster Linie, dem Glauben zu schenken, volles Vertrauen zu schenken, was Gott gesprochen hat. Wollen wir uns dieses immer wieder vor Augen führen? Denn gerade dadurch kann der Glaube wachsen und stark werden, dass wir uns immer wieder Gottes Wort vor Augen halten. Aus der Begegnung mit dem Wort Gottes kann der Glaube gestärkt werden. Der Glaube an das Wort Gottes. Aber wir gehen weiter. Römer 4. Römer 4, Verse 3 bis 5. Denn was sagt die Schrift? Das ist für Paulus wichtig. Sie sagt, Abraham glaubte Gott. Nicht der vierte Fall ist hier gemeint, der dritte Fall. Es hilft beim Lesen der deutschen Bibel, wenn man die deutsche Sprache auch ein wenig kennt. Man sollte schon den Unterschied wissen zwischen dem ersten, zweiten, dritten und vierten Fall. Dem glaubt. Zu schnell sagen Christen oder Menschen, die mit dem Evangelium umgehen, an Gott glauben, an Jesus glauben. Ja, es geht darum, aber was heißt das? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott, dritter Fall. Und es, das, wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber dem, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Aber dem, der nicht wirkt, und jetzt passen Sie gut auf, aber an den glaubt, jetzt kommt der vierte Fall, Sehen Sie? Die zwei werden hier auswechselnd gebraucht. Das eine bedeutet das andere. An Gott zu glauben heißt, ihm zu glauben. Ihm zu glauben heißt, an ihn zu glauben. Man kann Gott nicht von seinem Reden trennen. Aber dem, der nicht wirkt, aber an den glaubt, der den Ehrfurchtslosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Kapitel 10, Vers 17, eine sehr bekannte Stelle. Kapitel 10, Vers 17. Demnach ist der Glaube aus der gehörten Verkündigung. Die gehörte Verkündigung ist aber durch das von Gott gesprochene Wort. Das klingt etwas anders, zugegeben. Aber ich habe hier zwei Wörter etwas deutlicher übersetzt. Das eine Wort ist das Gehörte. Aber das Gehörte ist für uns heute nicht mehr so deutlich. Luther übersetzt Predigt, und zwar richtig. Es geht um die Predigt, aber die Predigt wird gehört. Deshalb heißt sie das Gehörte. Wir denken an das Gesprochene. Man kann es das Gesprochene oder das Gehörte nennen. Es ist eins und dasselbe. Aber was ist diese Verkündigung, die gehörte Verkündigung? Diese gehörte Verkündigung ist das, was Gott gesprochen hat. Das Wort hier für Wort Gottes ist nicht das gewöhnliche Wort Logos, sondern das andere, das einfach heißt Ausspruch oder Sache. Hier geht es um die Verkündigung des Evangeliums als Wort Gottes, das Gott gesprochen hat. Es kommt von Gott. Er hat es gesprochen und deshalb ist es zuverlässig. Und deshalb kann man ihm Glauben schenken. Aber im Zusammenhang will Paulus festhalten, wenn jemand glauben soll, dann muss er eine Begegnung haben mit dieser Verkündigung. Wie soll er sonst glauben? Glaube verlangt einen Gegenstand. Was glaubt man? Um also das Richtige glauben zu können, muss man das Richtige hören. Das Richtige kommt aus dem Munde Gottes. Und wenn dieses aus dem Munde kommende Wort Gottes verkündet wird, als gute Botschaft, als Evangelium, und wenn man diesem Evangelium dann Glauben schenkt, dann steht man richtig, dann ist alles in Ordnung. Es geht also wieder darum, dass man, wenn man zum Glauben kommt und im Glauben steht, dass die Botschaft der Gegenstand des Glaubens ist, dass man glaubt, was Gott gesprochen hat. Ich will noch mit zwei anderen Stellen vergleichen, und diese befinden sich in den Evangelien. Zuerst Matthäus Kapitel 11, Vers 25. Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit hob Jesus an und sagte: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Gott hat gesprochen. Gott hat geoffenbart. Aber diese Offenbarung bleibt etwas Verschleiertes, wo man nicht bereit ist zu glauben. Hier wird das Wort Glauben nicht gebraucht. Aber Jesus erwähnt eine Gruppe von Menschen, die sehr schnell glauben. An anderer Stelle sagt er, so muss man werden, wie diese Gruppe, wenn man bei Gott in Ordnung kommen will, in sein Königreich kommen will. Man muss werden wie die Unmündigen, wie die Kinder, die glauben schnell. In jenem Alter nimmt man alles auf, das auf einen zukommt. Man will die Wirklichkeit kennenlernen, man steht auf der Schwelle, an der Schwelle des Lebens und man will das Leben, die Wirklichkeit kennenlernen. Zunächst mit dem Mund, alles wird über den Mund kennengelernt, dann mit der Hand und so weiter. Und später mit dem Ohr, man hört, nimmt auf. Bei der Botschaft, bei der Begegnung mit der Botschaft Gottes sollte man so sein, sie ist glaubwürdig. Es geht wieder um das Geoffenbarte. Es geht darum, dass man das glaubt, was Gott geoffenbart hat, was er gesagt hat. Die nächste Stelle ist Markus 11. Markus 11, dort die Verse 20 bis 24. Diese Verse sind gerade in unserer heutigen Zeit, wo oft ein großes Missverständnis um den Glauben oder das Glauben herrscht, wichtig. Und am Morgen, als sie vorbeigingen, das heißt Jesus und die 12 Jünger, sahen sie den Feigenbaum. Er war verdorrt, von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich. Rabbi, sagte er, schau, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt. Als Antwort sagte Jesus zu ihnen, nicht nur zu Petrus, sondern auch zu allen, habt Glauben an Gott. Vierter Fall. Aber was heißt es? Denn ich sage euch, wahrlich, wer immer zu diesem Berge sagen wird, sei entfernt und ins Meer geworfen und in seinem Herzen nicht zweifeln wird, sondern glauben wird, was? Das, was er sagt, geschieht, dem wird werden, was immer er sagt. Es ist sehr, sehr wichtig, diese Verse genau zu übersetzen. Oft spricht man von einem Berge versetzenden Glauben und den gibt es nicht. Berge werden nicht durch Glauben versetzt. Sie werden übrigens auch nicht von Menschen versetzt. Hier steht nicht geschrieben, dass ein Mensch die Fähigkeit bekommen könnte, auch nicht, wenn er glaubt, einen Berg zu versetzen. Es ist sehr wichtig, dieses zu wissen. Denn heute denkt man oft, man muss da ein genügendes Maß an Glauben haben. Und dann kommt so eine theoretische Pumpe und dann hebt man, ja, bis man so voll von Glaubensluft ist und dann spricht man, es sei anders und jetzt muss es sein. Der Krebs muss weg, das Auto muss repariert sein und so weiter. Ich hatte einen Studenten, der betete oder sprach über sein Tonbandgerät. Ja. Und dann musste es gut sein. Ich weiß nicht, ob es ihm je passiert ist, aber das war seine Auffassung von Glauben. Berge versetzen. Schwierigkeiten beseitigen. Es hängt von der Kraft des Vertrauens ab. Moment einmal. Glaube muss immer einen Gegenstand haben. Ja, ich muss glauben, dass es geschieht. Nein, das steht hier nicht geschrieben. Ja, es steht hier, es ist formuliert, aber das ist nicht das Einzige, das in diesem Satz steht. Passen Sie gut auf. Sondern glauben wird, dass was er sagt, geschieht dem, D-E-M wie Martha, dem wird werden, was immer er sagt. Nicht er wird tun, was immer er gesprochen hat. Nicht wird der Berg nur auf sein Wort hin bewegt werden, sondern ihm wird es geschenkt werden, was er sprach. Wir lesen weiter. Deswegen sage ich euch, alles, was immer ihr im Gebet bittet, es handelt sich um ein Gebet. Wer versetzt also den Berg? Gott. Gott versetzt ihn. Und ich bitte ihn darum. Aber um glauben zu können, dass der Berg sich versetzen wird, muss ich zuerst wissen, dass er sich versetzen wird. Ist das klar? Als ich vor vielen Jahren einmal dieses in einer Studentengruppe sagte, war das für sie unverständlich. In unseren Zonen ist die allgemeine Auffassung von Glauben, dass zwischen ihm, dem Glauben, oder mit dieser, zwischen dieser Tätigkeit, zwischen Glauben und Denken bzw. Wissen eine Dichotomie herrscht. Das sind zweierlei. Bis in die heutige Zeit meinen Menschen, nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch im englischsprachigen Raum, kürzlich habe ich noch einen Artikel gelesen über den Glauben. Und da wurde unterschieden zwischen Wissen und Glauben. Glauben hieße, nicht ganz mit ganz Festigkeit zu wissen. Man wäre also ziemlich der Meinung, das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist die Reaktion auf Tatsache. Um glauben zu können, wie die Schrift es sagt, muss man zuerst überzeugt sein und dann kann man glauben. Ich muss zuerst von einer Information wissen, dass sie zuverlässig ist und dann kann ich ihr Vertrauen schenken. So nach der Heiligen Schrift. Deshalb muss immer wieder geprüft werden, die Wahrhaftigkeit der Aussage, bevor man Glauben schenkt. Man darf also zunächst nach der Heiligen Schrift kritisch sein, ist dazu verpflichtet. Pistis, das griechische Wort, heißt eben überzeugt sein. Stellen wir uns hier den Vorgang ein wenig vor Augen. Wovon spricht Jesus? Was hatte er denn getan in der Begegnung mit dem Feigenbaum? Denn Petrus ist erstaunt, dass er schon verdorrt ist. Und jetzt erklärt Jesus dem Petrus, wie es mit so einer Sache sich verhält. Wann bewegt sich so ein Berg wie dieser, dass ein Feigenbaum einfach auf ein Wort hin verdorren kann? Das ist eine Art Berg, eine Art Schwierigkeit oder für uns eine Unmöglichkeit. Wir können einen Feigenbaum umkippen, abhauen. Aber wir können nicht zu ihm sagen, sei verdorrt, und dann ist er verdorrt. Und das hatte Jesus gerade getan. Ich denke hier an die Worte des Hauptmannes, des heidnischen Hauptmannes, des römischen Hauptmannes, wenn er von Autorität spricht. Und dann nennt Jesus das Glauben. Jesus hat seinen Knecht geheilt. Oder zunächst einmal kommt der Hauptmann mit diesem Problem seines kranken Knechts. Und er sagt, aber du brauchst gar nicht zu meinem Haus zu kommen, du brauchst nur ein Wort zu sprechen. Denn ich meine, es verhält sich bei ihnen, genauso wie bei mir, sagt er zu Jesus. Wenn ich zu meinem Knecht sage, tun sie dies, tu dies, dann tut er das. Und sie haben auch Autorität, denn ich stehe unter Autorität und deshalb habe ich Autorität. Mein Knecht tut, was ich ihm sage, weil er weiß, ganz Rom steht hinter mir. Er hat es nicht nur mit mir zu tun. Er kann mich vielleicht verprügeln, er ist vielleicht stärker denn ich. Aber er weiß, dann hat er es mit dem ganzen Rom zu tun. Das kann er sich nicht leisten. Ich stehe unter Autorität. Und diese Autorität ist meine Autorität, wenn ich zu meinem Knecht spreche. Und er sagt zu Jesus, Sie stehen wahrscheinlich auch unter Autorität, oder? Und wenn diese Macht hinter Ihnen steht, dann brauchen Sie nur ein Wort zu sprechen. Und mein Knecht ist gesund. Das nennt Jesus Glauben. Davon ist hier die Rede. Jesus konnte sprechen, weil er in Verbindung mit dem Vater war. Möglicherweise hat er gebetet, bevor er das Wort sprach. Und hat innerlich die Führung gehabt, ja, so soll es sein. Und dann hat er gesprochen. Auf jeden Fall zeigt er uns diesen Weg. Wenn wir Berge versetzen wollen, dann müssen wir beten. Übrigens, sagt er im nächsten Vers, wenn wir schon beten, dann müssen wir allerdings vorher vergeben haben. Das ist eine Voraussetzung. Aber wenn wir jetzt beten, dann sollen wir glauben. Aber es ist der Herr, der den Berg versetzen wird. Und Gott ist nicht mein Diener, sondern ich bin sein Diener. Gott springt nicht wie ein Sendbote oder wie ein Laufbursche einfach auf mein Wort hin. Deshalb kann ich nicht jeden x-beliebigen Berg versetzen. Gott versetzt nur die Berge, die er versetzen will. Deshalb muss ich zuerst wissen, was er tun will, damit ich mit Bestimmtheit sagen kann, Berg sei versetzt. Denn ich kann nichts zu dem Berg sagen, wenn ich nicht weiß, der Herr will, dass der Berg versetzt wird. Wir müssen also zuerst wissen, was will der Herr? Wenn wir das nicht wissen, dann können wir auch nicht glauben. Denn wir haben nichts zu glauben. Ich weiß ja nicht, was geschehen wird. Wenn meine Frau krank ist und ich bete, Herr, mache sie gesund, dann kann ich nicht glauben, dass sie gesund wird, wenn ich nicht weiß, dass sie gesund werden wird. Wenn ich weiß, dass der Herr sie gesund machen wird, dann kann ich glauben, dass er sie gesund machen wird. Denn es gibt keine Stelle in der Schrift, die sagt, dass Gott die Frau von Herbert Janssen gesund machen wird, wenn er nur bittet. Kein Vers. Ich habe große Schwierigkeit gehabt, anderen das deutlich zu machen. Ich hoffe, es ist uns hier deutlich. Wir müssen erst wissen, will Gott tun, was, worum es hier geht. Und wenn ich das weiß, dann kann ich vertrauen. Wo Gott klipp und klar gesagt hat, dies wird geschehen, mit diesem darfst du rechnen. Zum Beispiel mit der Sündenvergebung. Ich komme mit einer Schuld. Ich habe mich gegen Gott versündigt, dass ich ihm nicht geglaubt habe, dass ich ihm nicht vertraut habe. Oder irgendeiner anderen Schuld. Dann darf ich diese Schuld bekennen und wenn ich sie bekenne, weiß ich, sie ist mir vergeben. Warum? Weil es in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Basta. Und dann mag ich nichts fühlen. Keine Hinweise, keine Andeutung von Veränderung. Aber aufgrund dieses Textes weiß ich, meine Sünde ist vergeben. Die Stimmung kann sich mit der Zeit ändern, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Aber der Glaube wartet nicht auf die Stimmung. Der Glaube rechnet mit dem von Gott gesprochenen Wort. Aber das steht da geschrieben. Wobei nicht geschrieben steht, dass Gott alle Krankheiten von allen Christen heilen wird. Das steht nicht geschrieben. Dass er das tun kann, das wissen wir, das steht geschrieben. Aber wir wissen nicht, in welchen Fällen er das tun wird. Das heißt, ich muss also in Verbindung mit dem Herrn stehen, ich muss wissen, was will er. Wenn ich weiß, dass er einen Berg versetzen will, gut, dann kann ich ihm da vertrauen. Aber bevor wir nach Hause gehen, muss ich noch über etwas anderes sprechen, sonst wird das zu einseitig. Wer Gott vertraut, hat Vertrauen zu seiner Person. Gott verdient unser Vertrauen. Vertrauen in Jesus heißt einmal dem glauben, was er gesagt hat, aber auch heißt es, ihm Großes zuzutrauen. Wenn meine Frau krank ist, nehmen wir das Beispiel noch einmal, dann kann ich Gott durchaus zutrauen, dass er meine Frau heilen kann. Das weiß ich. Das ist nicht immer leicht zu glauben, aber das kann man glauben. Wir wissen, dass Gott alles tun kann und in der Bibel steht, Gott tut alles, was er will. Er kann alles tun, was er will. Wir wissen, dass er vieles ändern kann. Bei mir kürzlich, als ich Ihnen erzählte, dass ich Buße tun musste über meinen Unglauben, da ging es um das Vertrauen zu Gott hin, dass er die Meinung von anderen ändern kann, für die ich bete. Ich weiß nicht, ob er ihre Meinung ändern wird. Darum ging es in erster Linie nicht. Ich war so weit gekommen, dass ich nicht glauben konnte, dass Gott die Meinung derer, für die ich betete, ändern konnte. Beziehungsweise, dass das möglich war. Ich war so beschlagnahmt von der Unmöglichkeit der Situation, dass ich down war. Da war auch nicht auf dem Spiel, was hat Gott gesagt? Denn ich hatte kein Wort Gottes. Ich weiß nicht, was geschehen wird mit diesen Menschen. Aber es ist wichtig zu glauben, dass er es tun kann. Und da ging mir auf wie ein Licht, dass es keine Sünde gibt, keine Gebundenheit, keine Schwierigkeit in Ehe oder sonst, keine Schwierigkeit, der Gott nicht gewachsen wäre. Er kann ändern. Das ging mir neu auf. Ich bekam neu Vertrauen zu seiner Person. Und wenn ich zu einer Person Vertrauen habe, dann kann ich wirklich von ganzem Herzen beten, Herr, dein Wille geschehe. Ich weiß, dann kann er es tun und ich kann es ihm dann auch überlassen und kann getrost sein. Und wenn ich weiß, er ist Herr, dann kann ich es auch einmal so sein lassen, dass nichts sich ändert. Aber es ist dann in seiner Hand und es ist nicht mehr meine Sache. Gott verdient unser Vertrauen. Lassen Sie mich kurz sagen, warum. Erstens, weil er gut ist. Gott ist immer gut. Wenn wir leiden, wenn wir Schwierigkeiten haben, dann kommt immer wieder diese Versuchung. Sie ist so schlau. Sie ist so vertarnt oft. Wir wissen oft nicht, wir merken es oft nicht, dass es darum geht. Aber im Kern geht es darum, ist Gott immer noch gut? Tut er immer noch das Richtige? Ist die Sache wirklich richtig? Wir müssen daran festhalten, egal wie die Situation aussieht, Gott hat keine Schuld, keine. Er ist vollkommen gerecht. Warum kann ich glauben, dass Gott gut ist? Aus zwei Gründen. Weil die Bibel es sagt, und der Geschichte der Menschheit ist die Bibel immer, hat sie sich immer als vertrauenswürdig herausgestellt. Wir können sie nicht überall nachprüfen. Aber jedes Mal, wenn der Mensch die Möglichkeit hat, die Bibel zu prüfen auf ihre Wahrhaftigkeit hin, jedes Mal stellt es sich heraus, dass sie die Wahrheit gesprochen hat. Und deshalb kann ich der Bibel glauben, auch dort, wo ich noch nicht kontrollieren kann, noch nicht imstande bin dazu. Aber zweitens, ich selbst habe ja oft erfahren, dass Gott gut war. Und das sollte mir Mut machen, auch in die Zukunft hinein zu glauben. So sind wir einfach angelegt, von zu Hause aus, von der Schöpfung aus her. Wir sind so angelegt, dass das, was war, sein wird. Das hat seine Tücken. Das hat seine Gefahren. Nicht immer ist es so, dass das, was war, sein wird. Es wird manchmal anders sein. Aber in diesem Fall ist es so. Wenn Gott bis jetzt gut war, dürfen wir prolongieren. Das heißt, jetzt in die Zukunft hinein voraussetzen. Das, was er war, wird er auch sein. Da dürfen wir ruhig diese Voraussetzung da in die Zukunft hineinbauen. Wir haben es erfahren und Gott verändert sich nicht. Zweitens, Gott verdient unser Vertrauen nicht nur, weil er gut ist, sondern weil er bereits in uns wirkt. Die Bibel sagt uns, dass Gott jetzt in uns am Werk ist. Nicht nur in mir, sondern auch in anderen, in allen seinen Kindern ist er am Werk. Zwei Bibelstellen, Epheser 3, Vers 20. Dem, der tun kann, mehr denn alles, das wir bitten oder uns vorstellen, überaus mehr, nach der Kraft, die in uns wirkt. Nicht wirken möchte, nicht hoffentlich wird es so sein, sondern Gegenwartsform, indikativ, in uns wirkt. Gott ist am Werk. Ja, aber ich sehe nichts. Und wer sagte ihnen, dass sie sehen mussten, um zu wissen? Viele Leute sagen, bei euch geschieht ja nichts. Wie wissen die das? Muss man dann alles, was geschieht, auch gesehen haben? Und geschieht es erst dann, wann man es sieht? geschieht denn nichts, das meinen Augen entgangen ist? Glauben wir daran, auch wenn wir nichts sehen, Gott ist am Werk bei mir und bei anderen, für die ich bete. Und dann Philipper 2, Vers 13. Das ist der letzte Vers für heute Abend. Philipper 2, Vers 13. Es ist Gott, der in euch wirkt. Gott wirkt. Und weil er wirkt, können wir ihm vertrauen. Gott wird immer das Gute tun. Gott ist gut und Gott ist am Werk. Und aus diesen zwei Gründen können wir ihm Vertrauen schenken. Auch wenn wir nicht wissen, was er tun will, aber wir können es dann ihm überlassen. Was wirkt Gott? Sowohl das Wollen als das Wirken zugunsten des Wohlgefallens. Das ist etwas umständlich übersetzt, aber ich habe es genauso beibehalten, den Gedanken im Grundtext zu bewahren, damit er nicht untergeht. Das heißt, es geht hier um das Wohlgefallen. Sehr schnell fügt der Übersetzer dann hinzu, das, was Gott wohlgefällig ist, aber das steht hier nicht geschrieben. Hier ist keine Rede von Gott am Ende von Vers 13. Gott ist der Wirkende von was? Von Wollen und vom Wirken. Vom Wirken wovon? Was wird gewirkt? Das Wohlgefällige oder zugunsten dessen, das wohlgefällt. Natürlich fragen wir dann, in wessen Augen wohlgefällig. Und dann ist klar, dass es Gott ist, der der Maßstab ist. Und so fügt er im Übersetzer, was die Wahrheit betrifft, nicht zu Unrecht hinzu, was Gott wohlgefällig ist. Nur wollte ich sagen, dass das nicht im Text steht. Ja? Im Text steht nur von Wohlgefallen. Aber es ist Gott, in dessen Augen es wohlgefällig sein muss. Zusammenfassend. Gott ist am Werk in mir, damit ich will, was vor ihm wohlgefällig ist, und dann auch das tue, was vor ihm wohlgefällig ist. Und jetzt liegt es an mir, mitzumachen. Aber er ist am Werk, um mich dahin zu kriegen, dass ich alles das tue, was vor ihm wohlgefällig ist. Und deshalb darf ich ihm vertrauen. Ich hoffe, das Wort Gottes hat uns allen Mut gemacht, weiter mit Gott zu rechnen und mit seinem Wort zu rechnen, dass der Glaube, das Vertrauen zu ihm gesund wird, stark wird und dass von dort her, von dieser Schlüsselstelle her, das weitere Leben gesund bleiben kann, beziehungsweise, wenn das nicht der Fall ist, gesunden kann.